Hallo, wir sind's wieder, die Caroline Selze und...
Und die Anja Herber. Genau. Herzlich willkommen in 2025.
Ja, genau, unser erster Podcast in 2025. Der erste Podcast vom Speech and Language Podcast 2.0. Das wäre dann die Folge, wie viel? Wo sind wir gerade?
Du hast die Zahlen vor dir.
Habe ich? Nicht. Ich glaube, es ist die gezählte Folge 13 dann, ne? 13 müsste minus 1 war die letzte. Mhm. Also insgesamt 13 Folgen mit der Folge 0, also wäre es die 14. minus 1 dann oder so. Ja, ist egal, also nur so nebenbei bemerkt. Gut, was haben wir heute vor?
Wir melden uns aus dem Alltag heraus. Bei uns heißt das gerade...
Ja, wir haben uns vorhin gestritten im Büro.
Nein. Aber genau, aus dem Büro direkt heraus in der Logopädie-Schule, aus dem Studiengang Akademische Sprachtherapie Logopädie in Würzburg, wo jetzt gerade die Studentinnen und Studenten, nur Studentinnen gerade, aus dem ersten Semester voller Aufregung warten, in zwei Wochen oder so in die Praxis, in die Fachpraxis einzusteigen und das dritte Semester dann jetzt die Kinderpatienten gerade abgibt. Ne?
Genau, also die einen hören auf, der eine Kurs hört auf und die anderen fangen an oder übernehmen.
Mhm. Und die anderen hören ja auch nicht auf, sondern die machen mit einem neuen Störungsbild
weiter.
Mit
was anderem weiter, aber ja. mit den Kindern ja, nehmen sie jetzt auf. Genau. Also die Kinder sind jetzt erstmal passé für die jungen Damen.
Da ist immer so der Punkt, wo wir auch noch mal Revue passieren. Wie läuft das mit der ganzen fachpraktischen Ausbildung? Ich finde immer, wir gucken doch zu Recht sehr stolz auf unsere Studierenden, wie die mit was die so aus diesem Fachbereich aussteigen, was die alles gelernt haben, was sie jetzt können, was sie so zeigen, wie kompetent sie sind.
Genau, so ist das. Ne? Das heißt also, die haben dann zwei Semester am Patienten auch schon gearbeitet, also erstes Semester ohne Patienten. Im zweiten Semester beginnt das dann mit der fachpraktischen Ausbildung am Patienten. Im dritten geht es dann nochmal, nachdem man die Patienten tauscht und auch die Supervisoren getauscht werden, geht das dann weiter, ne? Nochmal mit vielleicht einem anderen Störungsbild auch, ne? Je nachdem,
innerhalb
was der Patient...
der Kindersprache.
Ja, in dem Bereich Kindersprache natürlich. Ne? Gibt ja viele Möglichkeiten von der Phonologie über Semantik, Grammatik, mühefunktionelle Störungen sind auch in dem Bereich mit drin, genau. Und jetzt... können wir darauf zurückblicken, ne, dass jetzt sich einfach richtig schön was entwickelt hat. Ne, die unsere Studierenden sind jetzt eigentlich so richtig fit in Kindersprache und jetzt kommt was anderes. Ne?
Genau, und die Neuen stehen vor dem Sprung ins kalte Wasser quasi am Beckenrand und sind schon ganz aufgeregt. Wie wird denn diese erste Therapiestunde, wenn man wirklich als Therapeutin mit einem Patienten, Patientin im Raum sitzt und plötzlich soll es um logopädische Themen gehen.
Genau, und die alten Therapeutinnen oder Therapeuten und Therapeuten, wir wollen ja nicht hier diskriminierend unterwegs sein, die kriegen dann natürlich in dem Zusammenhang auch nochmal ein Feedback zu dem, was sie gelernt haben, weil die sogenannte Behandlungsprobe, die hat ja in diesem Semester oder gegen Ende dieses Semesters auch stattgefunden, ne, wo man dann nochmal auch ein etwas ausführlicheres Feedback von der Supervisorin bekommt oder dem Supervisor. Was dann uns nochmal bewusst machen kann auch, ne, was ist jetzt passiert hier, ne? Oder vielleicht gibt es auch mal das eine oder andere Feedback irgendwie von Seiten der Studentinnen, ne, zur Supervision.
Ja.
Und da wir ja irgendwie nicht immer stereotyp immer das Gleiche machen oder sondern uns wirklich sehr stark auch anregen lassen durch Gedanken, die uns immer wieder so durch den Kopf spuken oder durch die unterschiedlichen Studierenden, die wir auch haben in der Ausbildung, ne? Also jede Person ist anders, jede Person denkt anders oder kommt mit anderen Anmerkungen. Ne? Dadurch kommen bei uns auch immer viele kreative Gedanken auf. Wie das zum Beispiel eben vorhin im Büro, wenn das Gespräch dann beendet, um es hier fortzusetzen.
Genau, wir sind über die verschiedenen Kompetenzen ins Gespräch gekommen und haben gedacht, ach, lass uns das doch mal gleich aufnehmen und haben dann gar nicht weitergesprochen. Ne?
Genau, also Ja, vorhin, wo wir da im Büro saßen, ne, da habe ich ja versucht, dir darzustellen, irgendwie, welche Kompetenzen auf welchen aufbauen, ne? Also wir haben ja hier grundsätzlich ein Modell, mit dem wir arbeiten, unser sogenanntes Kompetenzmodell der Berufsfachschule.
Genau, wir haben das mal ganz selbstständig entwickelt. Ne? Also tatsächlich also
es war
nicht irgendwo.
Riesenaufriss.
Ja, genau. Über eine ziemlich lange Zeit. Und also das finde ich auch nach wie vor total gut, dass es eins ist, was wir Logopädinnen und Logopäden aus der Praxis heraus entwickelt haben mit der Idee, was braucht man denn an Kompetenzen, wenn man Logopädin oder Logopäde werden oder sein will. Mhm. Wir haben
genau, das ist ziemlich durchdacht. Wir haben also in diesem Prozess sämtliches Schriftliche, was wir dazu innerhalb von, glaube ich, 10 Jahren, ne? Die Schule existierte damals,
ja,
glaube ich, schon
ungefähr,
10 Jahre, ne? Irgendwo mal in unserem QM-System abgelegt haben, auf den Tisch gelegt und irgendwie in die Waagschale geworfen. Und was daraus entstanden ist, ist unser sogenanntes Kompetenzmodell der Berufsfachschule für Logopädie Würzburg. Ne? Also das ist ja so ein bisschen, so hat er fast ein bisschen patentiert. Ne? Wir haben kein Patent angemeldet.
Nee, aber man hätte sich eigentlich schützen lassen sollte mit
werden,
so einem C oben dran.
Genau,
so
wir werden Copyright. Ab und zu ja auch gefragt, ob wir, ne, ob das wir es auch weitergeben würden oder so. Da waren wir bisher ein bisschen
zurückhaltend.
Sehr zurückhaltend.
Genau, aber es lohnt sich immer wieder, das nochmal so genau anzugucken oder vorzustellen, was da eigentlich an Ideen hinterhängt. Ne? Also es ist jetzt nicht so überraschend, dass die Begriffe sich auch in vielen anderen Kompetenzmodellen wiederfinden. Und so grundsätzlich 4 verschiedene Kompetenzen ist bei ganz vielen Kompetenzmodellen, die auch so berufliche Kompetenzen abbilden, gar nicht so unüblich. Finde, was unser Modell so ein bisschen auszeichnet und tatsächlich auch echt anders ist, ist, dass wir die Reflexionskompetenz so rausgezogen haben und quasi einmal unten drunter um die ganzen, unter die 4 anderen Kompetenzen drunter gelegt haben.
Oder nicht nur drunter gelegt haben, sondern drumherum gelegt haben, mehr oder weniger in so einem äußeren Kreis.
Ja,
ne?
Genau.
Also dieses Kompetenzmodell wird dann auch im Podcast sichtbar werden. Ne? Also solange wir jetzt darüber sprechen oder vielleicht zeigen wir auch mal andere Dokumente davon. Ne?
Ein Kreis und
genau, was ja interessant ist daran auch, ne? Also ich weiß nicht, wir haben ja jetzt zu dem Zweck der Entwicklung dessen. Ne? Also ich meine, es waren viele schlaue Köpfe daran beteiligt, ne? Von Anfang an.
Ja.
Damals gab es irgendwie Matthias und noch andere Leute, die dann irgendwie die sogenannten Take 5 gemacht haben. Ne, was war nochmal?
Die 5 Schritte der, zur Analyse der Wirksamkeit.
Genau. Mhm. Also aus welcher Richtung kommt das? Das ist wahrscheinlich eher so evidenzbasiert, evidence-based. Ne? Also das heißt, das hat in jedem Fall alles schon auch damals
Hand und Fuß
gehabt, beziehungsweise Hintergründe, ne? Weil wir ja auch damals schon studierte Logopäden da hatten. Also im Sinne von Matthias, hat sonst noch jemand studiert gehabt vorher? Nicola vielleicht, glaube ich.
Ja, Nicola, Madeleine.
Genau. Und von daher, ne, hat das wirklich Hand und Fuß und stammt eben oft aus diesen Evidence-Based Practice-Geschichten. Ne?
Und auch, also ging dir bestimmt auch so, dann später, als ich mich mehr mit Kompetenzmodellen nochmal beschäftigt habe im Studium, war es total erstaunlich wirklich, wie gut das passt, was wir da entwickelt haben, gerade in den Bereich der beruflichen Kompetenzen.
Mhm.
Ja? Genau. Also da sind das wirklich die Begriffe, die wir auch als wichtig erkannt haben, ach, wer hätte es gedacht,
genau, also,
ne, tauchen
was wir
da auch immer wieder
gemacht,
auf.
Also
ne?
Was wir nicht gemacht haben, wir haben dem Ganzen keine bereits existierenden Kompetenzmodelle zugrunde gelegt, die wir dann irgendwie so zusammengestöpselt haben. Also wir sind, ne, wir haben uns nicht in der Kompetenzliteratur umgesehen, ne, sondern wir sind wirklich ausgegangen von der evidenzbasierten Praxis hauptsächlich. Ne?
Ja, und über so ein Metaplan-Konzept sind wir da dran gegangen, haben das geclustert, sortiert.
Als bei der konkreten Entwicklung jetzt dieses Modells. Ne?
Genau.
Vorher waren ja auch schon viele Aspekte da, die ziemlich gut waren, aber noch nicht so kondensiert oder fokussiert auf dieses Modell eben. Ne?
Ja.
Und das finde ich schon gut, wenn man merkt, man denkt sich eigentlich was im Grunde genommen selber auf der Basis eigentlich der evidenzbasierten Praxis, ne?
Ja.
Und geht nicht wissenschaftlich in die Richtung, in welcher Richtung wird denn, was Kompetenzen betrifft, geforscht. Da gibt es ja auch einiges Erpenbeck,
ja,
ne? Und
ja,
so weiter, Kompetenzatlas und so. Und dass wir dann trotzdem mit dem, was wir mehr oder weniger uns aus anderen Ressourcen geholt haben, doch so richtig lagen, das finde ich schon beeindruckend. Ne? Also geht uns, glaube ich, in verschiedenen Dingen so. Ne? Wir haben schon immer unsere Quellen, unsere Belege auch dafür. Ne? Aber wie gesagt, ne? Vieles ist davon auch selbst innerhalb der Schule entstanden oder gewachsen, kann man so sagen. Ne?
Und ich freue mich immer total, wenn wir am Beginn jetzt, oder also wenn das eigentliche Semester endet und wir ohne die Uni in die vorlesungsfreie Zeit starten, dass wir dann das Kompetenzmodell mit den Studentinnen und Studenten nochmal genau angucken. Da freue ich mich immer selber total drauf, weil man so viel da nochmal entdeckt, immer wenn man sich mit den einzelnen Überschriften auseinandersetzt. Das ist ja auch so, ne? Jedes Mal, wenn man einen Begriff hört, hat man ja auch andere Erfahrungen wieder gemacht seit dem letzten Mal und man verknüpft und verbindet immer wieder was Neues damit. Oder der eine oder andere Begriff hat plötzlich eine viel höhere Relevanz als noch vor ein, zwei Jahren.
Nee, das ist schon wirklich krass, ne? Und da, wenn man mal so überlegt, unsere Studierende, Studenten, Studentinnen, ne, die müssen hier die ganze Logopädie in 3 Jahren sich drauf schaffen, mehr oder weniger, bevor sie ins Staatsexamen gehen. Natürlich gehen wir immer von lebenslangem Dazulernen aus, nicht nur was das betrifft, sondern auch in allen anderen Bereichen. Genau, und wenn es uns, die wir uns ja schon seit, also ich bin seit 20 Jahren in etwa dabei, du bist seit wie vielen Jahren dabei bei der Logopädie? 30?
Achso, ja, nee, fast 25, ja.
Echt 25?
Nee, 27.
27, mit der Ausbildung sind
es? Dann werden es 30 dieses Jahr.
Frage ich doch, das meinte ich, ne? Das gehört ja auch schon ein bisschen dazu. Und von daher denke ich mal, wenn selbst uns immer noch was Neues auffällt, ne?
Ja.
Wie, und ich würde es ja mal praktisch so als semantische Ausdifferenzierung irgendwie der Begrifflichkeiten auch bezeichnen, ne? Also so quasi das Slow Mapping hier, was bei uns passiert.
Ja, und immer weitere Verknüpfungen im mentalen Lexikon, ne?
Genau, immer mehr Tiefe auch erreicht und so, ne? Von daher, also wir lernen auch immer noch dazu, ne? Okay, also unser Ausgangspunkt vorhin
ist
war
das
ja,
nenn doch mal
die Kompetenzen.
Also wir haben die vier üblichen Kompetenzen, bei uns heißen sie einmal fachliche Kompetenz, Umsetzungskompetenz, dann die personale Kompetenz und die sozial-kommunikative Kompetenz. Und die sind so wie vier Tortenstücke bilden, die einen Kreis, und drumherum oder unten drunter liegt die Reflexionskompetenz, die sonst tatsächlich in der personalen Kompetenz häufig verordnet wird als Reflexionsfähigkeit.
Ja, ist interessant, ja.
Aber ich finde gerade für diese, also für unseren speziellen Anlass der Ausbildung, spielt die Reflexion einfach so eine unheimlich wichtige Rolle.
Hier, man muss ganz klar noch dafür sagen, dazu sagen, dass es sich, also weil du meintest von Tortenstücken, hast du gesprochen, es ist eine Blaubeertorte, nur damit man sich das besser vorstellen kann.
Ich finde, das Blau ist auch echt schön geworden.
Blaubeertorte, wie bei Pustekuchen oder so, ja.
Ja, genau, also ein blauer Kreis und dann schön geviertelt.
Genau. Und ja, wo unser Ausgangspunkt vorhin war, der war, also jetzt haben wir alle Kompetenzen mal genannt, ne, hatte ich ja vorhin gemeint, ne. Wenn jemand neu in die Therapie einsteigt, ne, dann hat er ja erstmal hier in unserem Theorieabschnitt, ne, eine ganze Menge Wissen sich angeeignet, Fachwissen. Ne?
Ja.
Das gehört dann in die Fachkompetenz rein, die man ja benötigt, um eine Therapie dann entsprechend sinnvoll fachlich zu planen oder aufzubauen.
Genau.
Dann gibt es die Umsetzungskompetenz, damit waren die bisher noch nicht konfrontiert, mit fachlichen Inhalten aber dann muss man tatsächlich aus dem, was man fachlich gehört hat, was machen, was man beobachten kann.
Ja, tatsächlich ganz konkret in die Durchführung.
Genau, gehen. Und da man ja auch mit den Patienten in Kontakt geht, geht das einher mit der personalen Kompetenz natürlich und eben auch der sozialkommunikativen Kompetenz vordergründig. Ne?
Weil wir ja Interaktionen, genau. wenn wir jetzt von Kindersprache ausgehen, mit den Kindern gestalten
genau.
und sprachliche Interaktion vielleicht auch.
Ja.
Der Fokus ist.
Ne? Genau, und nachdenken muss man hinterher dann auch immer. Ne?
Ja,
hat es geklappt, wie hat man sich dabei gefühlt?
Genau, im besten Fall ist das was sich entwickelt, um währenddessen schon immer mal zu denken. Aber ich finde, das ist was sich echt erst im Laufe der Zeit entwickelt und zuerst ist durchführen und dann danach nochmal nachdenken, reflektieren im Anschluss. Ich finde, das passt auch gut zu unserem Konzept, wie bei uns so Supervision, Ausbildungssupervision strukturiert ist. Wir haben so unterschiedliche Elemente.
Ich wollte auch nur nochmal so anknüpfen da, also wie haben wir angefangen? Ich habe ja dann behauptet oder ich habe so, so angedeutet, also erstmal geht man ja vermutlich sehr unsicher in die Therapie. Es sei denn, man ist total abgebrüht oder hat vorher schon in so einem ähnlichen Bereich gearbeitet, ne? Beispielsweise als Heilpädagogin oder in irgendeinem anderen Bereich. Genau, also das heißt so die personale Kompetenz innerhalb der Therapie, also nicht grundsätzlich, ne, wird vermutlich erstmal so ein bisschen noch nicht ganz so
Haben da so Begriffe wie
auf Fest.
Selbstvertrauen,
ja, genau.
Authentizität, ne? Wie authentisch kann ich am Anfang sein, wenn ich total aufgeregt bin in einer Situation, die ich noch gar nicht kenne.
Genau, oder sozialkommunikativ, ne, da wird man sich auch nicht wahrscheinlich noch, es sei denn, man hat schon hunderte von Kinderfreizeiten angeleitet und überhaupt so, aber ich denke mal da, das ist wahrscheinlich, da ist man am Anfang unsicher und ich habe jetzt so die Behauptung aufgestellt, also wenn man zunächst mal hergeht und einfach das Fachliche ausfeilt oder bespricht, ne, wie läuft das jetzt richtig gemacht, falsch gemacht, ne, also genau, richtigen Therapiebereich ausgewählt oder nicht, ne, auf welcher Basis, ne, wie geht es jetzt weiter oder wie fangen wir an, den Patienten zu behandeln und anschließend umsetzt, ne, also und versucht einfach wirklich das, was man an Ideen hat, in Spiele zu verpacken und inhaltlich zu machen, ne, dass das dann sich meiner Meinung nach, so hatte ich ja gesagt und weswegen wir dann gedacht haben, oh, das müssen wir mal hier auch diskutieren, ist es dann auch so, dass eben meiner Meinung nach die personale und sozialkommunikative Kompetenz automatisch mitziehen, ja, weil wenn ich mir fachlich sicher bin, wenn ich merke, oh, es gelingt mir das gut umzusetzen, werde ich vermutlich lockerer in der Kommunikation und auch sicherer vom persönlichen Verhalten her. Das ist so meine Meinung. Aber du hattest da irgendwie... Ja,
also ich glaube, das kann so sein.
Ja.
Also auf jeden Fall und habe auch... Studentinnen vor Augen, bei denen das definitiv so war. Und trotzdem, glaube ich, hängt auch viel so ab von der eigenen Vorstellung. Bei der Reflexionskompetenz ist so ein Aspekt Rollenreflexion. Ne? Also ich reflektiere darüber, was ist, wie sehe ich mich als Logopädin eigentlich. Ne? Ich habe unterschiedliche Rollen, privat und als Studentin und eben jetzt auch als fast schon Logopädin in dem Kontext. Und wie sehe ich mich da? Und manchmal ist es so ein Aspekt, der erstmal auch gut besprochen werden will, ne? Um rauszufinden, geht es jetzt mehr darum, dass das Kind am Tisch sitzt und ich habe aber das Gefühl, ich muss hier streng sein und erziehen oder und wie kriege ich dann die logopädischen Inhalte rein? Nee, eigentlich geht es hier jetzt gar nicht um streng sein und erziehen, sondern es geht um die logopädischen Inhalte, wie kann ich die anpassen, sodass ich auch immer noch authentisch bin und nicht einfach was mache, was ich gar nicht wie die eigene Person anfühlt, sondern nur quasi so, ich spiele, ich bin Logopädin, ne, aber eigentlich bin ich es gar nicht. Das erlebe ich schon auch, dass manchmal eher die anderen Bereiche, personale und sozialkommunikative Kompetenz, echt Unterstützung brauchen, egal ob das Fachliche passt oder nicht passt. Also selbst wenn es passt, unter dem Aspekt finde ich es dann noch viel wichtiger, da zu gucken, gerade wenn das fachliche Wissen da ist und die Umsetzungsideen auch eigentlich gar nicht das Hauptproblem sind, kann es auch eher so ein anderer Bereich nochmal sein.
Mhm. Nee, genau, das würde ich jetzt auch nicht ausschließen wollen, dass wir da auch mal gucken. Ja, sowas beispielsweise auch wie Grenzsetzung, ne? Ja. Weil Kinder sind ja also anders als Erwachsene. Also Erwachsene können auch irgendwie die Grenzen sprengen oder so. Aber bei Kindern ist es ja so, dass man die schon noch klarer führen muss in der Regel auch. Ja. Ne? Und wenn die sich eben sehr kindlich verhalten, ne? Oder eben halt ja meine
wenig Übung, kooperativ
ja, meine Übung nicht mitmachen wollen oder so. Oder irgendwie wahnsinnig viel von sich erzählen, dann ist es schon das ein oder andere Mal wirklich sehr sinnvoll, je nachdem, welches Kind das ist, das über eben einfach das Verhalten, das persönliche Verhalten auch zu verändern. Gibt ja auch Leute, die haben dann erstmal Angst, ach so, darf ich denn da Grenzen setzen, mag das Kind mich? Genau, und wenn, ne, wenn dann festgestellt wird, gerade die Grenzen, die führen auch zu einem viel besseren Kontakt. Also das ist da, also an solchen Punkten kann man auch wirklich direkt ansetzen, kann man so sagen. Ne? Aber vieles, wie gesagt, wenn ich mir fachlich ganz unsicher bin oder irgendwie, also fachlich beispielsweise falsch vorgehe, ja, also dann würde ich mal sagen, dann ist der Rest eigentlich auch irgendwo wurscht, weil kann nicht so wirklich was bei rauskommen halt irgendwo, oder? Wie siehst du das?
Ja,
also, das ist schon mal die Voraussetzung. Also eigentlich so das Erste mit, oder?
Also wenn ich die Überschrift habe, effektive Therapie, dann würde ich das auch ganz klar so sehen. Also dann läuft da ohne Fachwissen nichts. Ne? Sonst, also auf irgendeiner Basis müssen wir ja arbeiten, logopädisch. Sonst könnte das ja auch jeder andere machen. Ne? Also eine effektive logopädische Therapie muss unbedingt auf Fachwissen beruhen.
Genau, und vor allen Dingen am Anfang ist es ja auch so, dass man das methodisch auch noch mehr so eins zu eins umsetzt, ne? Wie es jetzt im Buch steht,
so
von der Frau Fox oder von Siegmüller und Kauschke und so. Mhm. Wenn man mehr Erfahrung hat, ne, dann kann man auch durchaus abweichen. Vorausgesetzt, denn man weiß, was man tut. Ne? Manchmal sieht es dann wirklich sehr so aus, als würde man nur spielen mit den Kindern, aber das hat unter Umständen schon ganz stark durchdachte Hintergründe und auch basiert auch auf viel Erfahrung. Ne? Gut, und fachliche Kompetenz und Umsetzungskompetenz, also wenn ich jetzt praktisch eine Übung nicht erklären kann, ne? Oder das so umsetze, dass das Kind irgendwie einfach keine Lust auf das hat oder so ähnlich, dann ist ja Therapie auch beispielsweise trotz Fachwissen und auch wenn die sozialkommunikative Kompetenz da ist, eigentlich auch nicht wirklich durchführbar, oder? Also wie siehst du das?
Nee.
Also stell dir mal jemand vor, der sehr personalkompetent ist, sozial auch sehr kompetent ist und ein Fachwissen hat, ne? Aber irgendwie sich in der Umsetzung blöd anstellt, ne? Also wie...
Das kann ja sein. So ein Aspekt ist ja Flexibilität oder auch Struktur in der Umsetzung.
In der Umsetzung,
Und wenn ich da nicht flexibel genug bin, mich auf das Kind in dem Moment einzulassen oder gar nicht so gut in der Lage bin, eine Struktur vorzugeben.
Oder etwas so zu erklären, dass man wirklich das Kind genau weiß, was es tut. Oder
dann sind wir auch schon fast wieder bei sozialkommunikativen Fähigkeiten.
Ja gut, manches vermischt sich. Ne?
Aber
ich glaube, wir brauchen jetzt dringend einen Cue. Noch einen, weil wir so lange ohne gesprochen haben. Wir müssen mal durchschnaufen. Bei meinem Laptop ist gerade was aufgetaucht. Tragischer Unfall beim Yoga. Aber da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Nee, wir bleiben mal bei unserem Kompetenzmodell.
Ja.
Gut.
Ich glaube, was total wichtig ist bei den Punkten, die du gerade angesprochen hast, mit der, wie wichtig die fachliche Korrektheit ist, ist, dass man das auch weiß und merkt und dass man selber merkt, das war jetzt aber fachlich nicht ganz so exakt oder richtig. Ne?
Manches merkt man vielleicht auch nicht, ne?
Ja.
Wenn man denkt, eine bestimmte Phase bei POPT beispielsweise wird so und so durchgeführt, dabei Es ist anders gedacht, ne? Nur man hat das falsch oder anders interpretiert, was man jetzt aus dem Buch aus hat. Also da kann man schon auch sehr direkt dran arbeiten, ne?
Ja.
Also man muss es nicht immer merken, ne? Also als Person selbst, ne? Also Hauptsache die Supervisorin merkt es dann.
Ja, ja, genau, genau. Ne? Aber das kann ja durchaus sein, dass man es eben nicht merkt, ne? Und dann ist eben auch eigentlich kein Fachwissen da, aber solange das nicht aufgedröselt wird, kommt auch nicht der Punkt dran, an dem man sich verändert.
Aber was meinst du jetzt, wer merkt es nicht? Die Therapeutin?
Zum Beispiel.
Und wer noch?
Nö, genau. Und die Effektivität in der Therapie zum Beispiel.
Genau, also es kommt nichts bei rum.
Genau, genau. Also ohne das. Deswegen finde ich die Reflexionskompetenz wirklich so wichtig, weil ohne dass ich da über diese ganzen anderen Aspekte nachdenke, kann ich halt auch nichts verändern. Und es ist nicht, also man kann sagen, ist nicht wie Kuchen backen, da funktioniert es immer, selbst da funktioniert es ja nicht. Ne? Mhm. Einmal halte ich mich ans Rezept und der Kuchen schmeckt hervorragend, andermal halte ich mich ans Rezept und irgendwas ist anders. Mhm. Ne? Und wenn wir da selber als Menschen mit anderen Menschen arbeiten, kann man ja nicht einfach ein Programm abspulen. Irgendwo ist immer was, was man anpassen muss für das nächste Therapiekind, ne? Unabhängig vom Störungsbild.
Ja,
ne?
Wobei das Fachliche ja noch das ist, was dann schon eher so auch methodisch so durchläuft. Ne?
Ja.
Also dann so, wo man dann, ich meine, wo man, wenn man zum Beispiel einmal merkt, okay, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht, ne, den räume ich dann aus und dann läuft das auch fachlich im Grunde genommen, ne? Aber beim Umsetzen kann ja eigentlich, das kann ja spontaner noch passieren, ne? Also
ja,
wenn ich das Konzept einmal durchdrungen habe, so ganz konkret, wie geht, also jetzt mal Beispiel, POPT von Phase 0 Vorphase bis Phase 3, ne? Durch, dann ist das fachlich schon relativ eindeutig. Ne? Dann muss ich es eben so umsetzen, dass ich es an das Kind eben anpasse. Ne? Und das gilt es dann halt eben bewusster zu reflektieren, weil das kann ja dann immer anders in der Umsetzung auch sein. Ne?
Ja, das kann anders sein, aber ich glaube trotzdem, dass wichtig ist zu reflektieren, also habe ich überhaupt das fachlich passende Konzept, ist POPT das fachlich passende Konzept für dieses Kind?
Also für eine semantische Störung nicht?
Nee, aber genau, manchmal muss man aber ja trotzdem überlegen oder nach einer Zeit überlegen, doch irgendwas, keine Ahnung, das ist praktisch irgendwas, als Beispiel.
Ah, ja, ja.
Ne? Also sowas. Also es kann ja gut sein, ne? Also nur weil man sich einmal meint, richtig entschieden zu haben, ist ja immer noch wichtig zu gucken. Und dann muss ich im Laufe der Therapie ja immer wieder reflektieren. Passt das jetzt? Sind wir auf dem richtigen Weg? Kommen wir voran? Was war, was ist in den letzten Stunden passiert? Ist das so wie in dem Tempo, wie es jetzt vorwärts geht? Passt das zu dem Kind? Passt man zu dem, was man erwarten würde? Fühle ich mich wohl? Fühlt sich das Kind wohl? Wie, wenn ich nach vorne schaue, werden wir wohl landen? Also ich glaube, dieses Reflektieren über jeden einzelnen Patienten auch und über sich in jeder einzelnen Therapiesituation mit unterschiedlichen Patienten muss man einfach immer beibehalten.
Die Frage ist halt die, Reflexion, ne? Also was reflektiere ich? Ne? Vorwiegend, ich kann ja, es gibt, wir haben ja da so die Begriffe, die Patientensicht, ne? Und die Therapeutensicht, also die Sicht auf mich als Patientin, ne? Wie habe ich mich jetzt hier verhalten, um was zu erreichen, ne? Aber letztendlich kann man ja die Patienten- und die Therapeutensicht nicht voneinander komplett trennen, ne? Das geht ja im Grunde genommen nicht, ne? Also ich beziehe mich ja in meiner Therapie immer auf einen Patienten.
Ja, 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 genau.
Also habe ich, ich könnte höchstens sagen, das Verhalten des Patienten ist so und so. Was mache ich jetzt entsprechend? Ne? Oder,
genau.
Also das wirkt ja immer das eine auf das andere zurück. Ne? Also,
ja, also ich kann ja beim Patienten nur was verändern, indem ich was tue.
Genau. Also die Patientensicht, die jetzt so passen würde, sagen, ja, aus Patientensicht würde ich sagen, Kind ist vorangekommen. Ne? Das und das, was er vorher noch nicht konnte, kann er jetzt. Dann können wir jetzt den nächsten Schritt angehen. Ne? Das wäre eigentlich so die Patientensicht. Ne? Und dann kann man beispielsweise überlegen, Patient ist nicht da angekommen, wo man gerne möchte, woran liegt's? Und da bin ich dann schon eher bei der Therapeutensicht. Was muss ich an meinem Therapeutenverhalten verändern, damit, sagen wir mal, die Hürde, die sich gerade hier zeigt, genommen werden kann, ne?
Genau. Und ich finde, gerade in der Ausbildung ist es total wichtig, nicht nur in dem Moment, wenn was nicht funktioniert, noch doller bei sich zu gucken, sondern gerade auch in den Momenten, wo was anscheinend total gut funktioniert, eben auch bei sich zu gucken, weil es ja häufig die ersten Erfahrungen sind, logopädischer Art in so einem Kontext mit diesem Störungsbild, mit diesem Konzept, in so einer Situation. Und wenn da was richtig gut funktioniert, wäre es ja super, wenn ich mir das bewusst mache und vielleicht dann sogar irgendwann beim nächsten Therapiekind oder in einer anderen Situation bewusst wieder einsetzen kann, weil ich schon mal die Erfahrung gemacht habe, dass das funktioniert.
Man sagt bei den Musikern, ne, ich komme aus dem Musikerbereich, ne, dass die, also zum Beispiel Blechbläser, ne, die einen Naturansatz haben, ne, und irgendwann an ihre Grenzen stoßen und es funktioniert nicht mehr so, ne, also das Spielen, dass die dann echt in richtige Krisen geraten können, weil sie einfach so ihr Talent nutzen, ne, und wenn dann irgendwas nicht funktioniert, weil eben ja, es kann ja was Psychisches auch dazu kommen, warum die Muskeln dann auch nicht mehr so wollen oder eben die, irgendwas ist physikalisch oder jetzt hier, was die Muskulatur selber betrifft. Ne? Also wenn man da keine Ahnung hat, mal, wie komme ich denn aus einer Krise wieder heraus, wenn irgendwas mal nicht funktioniert. Ne?
Keine das so heißt, bewussten Techniken hat.
Genau, keine bewussten Strategien hat, nicht, sich da da wieder raus zu bewegen. Ne? Also insofern ist es auch sogar gut, eben Fehler zu machen. Du hattest hier so ein schönes Blättchen, wo irgendwie so ein netter Spruch drauf steht. Kannst du den nochmal sagen? Oder wie? Ach so, das ist die Rückseite von dem.
Genau, das war, ich habe so viel aus meinen Fehlern gelernt. Ich glaube, ich mache noch ein paar. Liest du mal richtig?
Hey, hier steht, genau. Ich habe so viel aus meinen Fehlern gelernt. Ich denke darüber nach, noch mehr zu machen. Das heißt also, wir haben hier, also nicht nur hier, sondern es sollte eigentlich allgemein so sein, man darf Fehler machen, man muss auch Fehler machen, ne? Weil es ist einfach normal, ne? Also, und,
es ist normal
und führt weiter. Ne?
Ja, unbedingt. Und das, was ich da vielleicht einmal, aus welchen Gründen auch immer, nicht ganz korrekt oder richtig gemacht habe, das ist ja dann was, woraus ich super viel lernen kann und was mir im besten Fall, das ist ja natürlich der Trick, dass ich die gleichen Fehler nicht immer wieder mache, sondern lernen und entwickeln heißt ja dann lieber neue Fehler machen und die alten nicht mehr, wenn man da dann weiß, was kann ich denn jetzt anders machen.
Genau, das bedeutet auch, man muss nicht mit einer riesengroßen Angst in so eine Therapie reingehen, ne, sondern man darf sich das erstmal auch erlauben. Es ist in Ordnung, ne?
Ja.
Wir sind ja auch noch da, ne? Also jetzt stellt sich so die Frage so ein bisschen, wer reflektiert wann? Na klar, also Reflexion heißt ja immer eigentlich tendenziell Selbstreflexion, ne? Oder man reflektiert etwas in der Gruppe oder gemeinsam mit der Supervision oder so. Ne? Also ich reflektiere ja keinen anderen. Ne?
Nee, sondern, genau. Nee, das ist das ja muss immer, man schon für sich selber machen.
Ja, die Person, die im Zentrum steht, klar kann das Ganze unterstützt werden, ne, durch eben das,
da finde
das
ich,
Fachwissen.
Ja, genau, ne? Einmal das. Mhm. Also das sowieso. Aber auch finde ich so von unserem Konzept an der Logopädie-Schule ganz geschickt, wenn natürlich geht es um die Studentin, um den Student und seine Entwicklung, seine Kompetenzentwicklung, ihre Erweiterung der Kompetenzen. Und glücklicherweise ist da niemand allein, sondern wir haben das schlaue Konzept von Teams, dass man also im Therapie-Team zusammenarbeitet und darf man sich selber aussuchen. Also hat man im besten Fall jemanden an der Seite, mit der oder dem man auch gut klarkommt und auch vielleicht ein bisschen offener reden kann.
Wo man dann gemeinsam reflektiert. Ne?
Ja, genau.
Auch mal eine andere Perspektive draufgeleuchtet bekommt. Ne?
Ich glaube, das ist total wichtig. Ich kann so selber nachdenken, aber ich glaube, gerade am Anfang ist es total schwierig, wenn man dann so eine Therapiestunde oder so nochmal überdenken will, ist man doch sehr in seinem eigenen gefangen, mhm, und dann eine andere Sichtweise drauf zu, ja, haben.
Aber ich, ja, denke, so ganz am Anfang ist es auch wichtig, dass eben die Supervision, mhm, sich durchaus einmischt auch, ne? Ja, etwas vordergründiger als vielleicht später noch, ne? Ja, vielleicht irgendwie so im zweiten Semester der Kindertherapie, mhm, ne, kann man sich da schon ein bisschen mehr rausnehmen, ein, ja, bisschen mehr Reflexion auch, überlassen. Ne? Aber am Anfang durchaus kann man, denke ich mal, oder wenn man einfach bemerkt, ne, irgendwas, ja, würde übersehen, kann man auch ganz direkt, ne, Feedback geben oder, ne, die, ja, das Ganze untersuchen. Genau, also wie funktioniert eigentlich überhaupt so das Tun eines Menschen, mhm, ne? Also in dem Fall halt das therapeutische Tun. Ne? Also, ja, wenn man jetzt mal auf die systemische Ebene geht, ist es ja so, dass der Mensch etwas tut und das, was er tut, tut er eben. Und man sagt so dieses Prinzip vom blinden Fleck, ich sehe nicht, was ich nicht sehe. Das heißt, während ich etwas tue, sehe ich nur das, was ich tue. Mhm. Ne? Und reflektieren funktioniert anders. Da kommt dann der sogenannte Beobachter zweiter Ordnung ins Spiel, wo man dann sagen kann, jemand von außen kann einem dann sagen, okay, das, was du jetzt gemacht hast, hier könnte hier an der und der und der Stelle, da kann man praktisch die blinden Flecken aufdecken. Mhm. Oder aber eben die zeitlich versetzte Selbstreflexion. Ne? Ja. Das sind die beiden Möglichkeiten, sein Handeln, ne? Also entweder über, mhm, Feedback von außen, aber eben bevorzugt auch zeitlich versetztes Reflektieren dessen, was man tut, wodurch man dann eben ganz klar seine, ja, blinden Flecken aufdeckt. Ne? Also das ist, und ja, ne? So ist das gedacht. Also man, ja, reflektiert kann nicht in diesem leichten Moment, nee, wo ich was tue, sondern vielleicht ist es immer zeitlich ein bisschen versetzt, wenn ich, mhm, mich selbst beim Beobachten beobachte, sozusagen. Ne?
Und,
oder
die Logopädinnen mit viel Erfahrung schaffen es einfach, dieses zeitversetzte, sehr, sehr kurz nur zeitversetzt zu haben und können dann relativ zügig ihr Verhalten, die Struktur, das Spiel, die Anforderungen so anpassen, ne, was am Anfang eben noch nicht so möglich ist.
Ja. Oder vielleicht kommen auch mal Leute in die Ausbildung, die schon ein bisschen reifer sind, ja, was sowas könnte, ja, ich auch,
genau,
schneller.
Das, ja, ja, ja,
die,
genau,
die Fähigkeiten sind ja unterschiedlich ausgeprägt teilweise, mhm, auch, ne? Was ich immer so nett finde, auch bei der systemischen Beratung oder so, mhm, ne, was ja bei uns durchaus auch in gewissem, ja, Maße einfließt, ne, so methodisch, ist, dass man als, also gerade laut Heinz von Förster, ne, den kann man mal, ja, googeln, wenn man möchte, Heinz von Förster, der maßgeblich an der Bildung von systemtheoretischen Gedanken halt mitgewirkt hat, ne, also gibt es ein Buch, das aber nicht mehr aufgelegt, Cybernetics of Cybernetics und so weiter und so fort. Ne? Also, aber das führt jetzt ein bisschen zu weit. Also, was ich eigentlich sagen wollte, dass die Fachkräfte, die dabei sind, also eben, sprich, wir Lehrlogopäden, mhm, ne, oder SupervisorInnen, sagen wir, unser Nichtwissen zur Verfügung stellen. Ja? Das heißt also, ja, nicht, und das, mhm, da liegt irgendwie so ein ganz großer Pluspunkt, ne?
Ja.
Dass man nicht hergeht und sagt, wir sind jetzt Mrs. und Mr. neunmal klug, mhm, sondern wir selber begeben uns einfach irgendwie, ne, in die Situation mit dem Supervisanten, in die, die Supervision, ja, sowieso, aber in die Situation und reflektiert vor dem Hintergrund, dass man auch nicht irgendwie jetzt vorgibt, alles zu können, sondern, nee, man stellt sein Nichtwissen zur Verfügung und unterstützt damit, was genau, wie nennt sich diese Art des Lernens?
Willst du mich jetzt abfragen?
Nee, ich frage dich nicht ab, mir fällt der Begriff gerade nicht ein, ganz ehrlich gesagt. Das ist doch dieses,
ich suche auch,
ja klar, selbstorganisiertes Lernen,
ja,
sowieso,
aber das ist noch, aber nein, dieses Selbsterkennendes.
Nee.
Ja, ja.
Aber nicht so laut lachen, Fragen, sonst übersteuert es.
Ja. Aber also der Trick ist ja, dass man die Fragen auch stellt. Ne? Und ja, dadurch auch
anregt, noch mal die Art des Lernens.
Fällt uns gleich ein. Ja, ja, fällt uns gleich ein. Selbstgesteuertes Lernen, nee. Nee,
irgendwas mit
ein.
Möglichkeit.
Ermöglichungsdidaktik meinst,
genau,
du die?
Genau, die Ermöglichungsdidaktik. Also dann hilft man den Menschen damit, mhm, praktisch, die etwas Neues lernen wollen, dabei irgendwie sich selbst in die Lage zu versetzen, es zu können. Wir ermöglichen, ja, Lernprozesse. Ne?
Weil anders geht es auch
das
nicht.
Das heißt nicht, genau, mhm, wir geben nicht vor, das ist falsch, so ist es richtig. Sicher, manchmal ist das so. Ne?
Ja.
Auch ein netter Spruch, nochmal ganz kleiner, mhm, Exkurs. Wir haben ja mit Kollegin mal im Palin-Institut in London so eine kleine Fortbildung gemacht, und zwar mit einem sehr stark systemischen Ansatz in der Stottertherapie. Indirekter Ansatz, wo nur mit den Eltern gearbeitet wird, ressourcenorientiert, wo man zu den Eltern sagt, ja, sie sollen jetzt mal ihr Video von sich und dem Kind beobachten und von dem, was sie gut finden, sollen sie mehr machen. Und sie sollen mindestens ein oder zwei Sachen rausfinden, die sie gut machen.
Ja.
Total ressourcenorientiert, absolut systemisch. Und da habe ich gesagt, naja, und wie ist es denn, wenn etwas wirklich jetzt irgendwie, wenn die was ganz mies machen? Und da hat dann die Dozentin gesagt, we are solution-focused, but not problem-phobic. Wir sind auf Lösungen fokussiert, aber trotzdem haben wir keine Angst vor Problemen.
Ja.
Sind durchaus auch in der Lage, mal Probleme anzusprechen. Ne? So ist das zu sehen halt in gewisser Weise. Ne?
Ja. Ja, aber ich glaube, das ist ja auch also so ein wichtiger Teil in der Supervision, eben dieses gemeinsame Rausfinden, wie könnte es jetzt weitergehen. Supervision ist ja auch immer die Idee, wir haben einen Aufhänger, also ohne ein Thema, ohne ein Anliegen funktioniert das ja nicht. Ne? Also ich kann ja niemandem sagen, so jetzt supervidiert, ich habe dich mal gerade supervidiert, du hast zwar nicht mitgekriegt und jetzt erzähle ich dir was dazu, das hat ja keinen Effekt.
Also absolut kontraproduktiv und knüpft überhaupt nicht daran
an.
Ne? Das heißt also, es ist immer auch eben ein, ja, muss immer eine Frage damit verbunden sein von Seite des Supervisanten oder der Supervisantin. Ne?
Ja, also irgendein Thema, einen Wunsch, eine Idee, einen Wunsch der Entwicklung oder Idee, wo könnte es hingehen oder was möchte ich besser machen, was möchte ich anders machen, wo bin ich mir unsicher, wo weiß ich gerade nicht, was da los ist. Also ne, irgendwie so ein paar Fragezeichen da sind schon hilfreich.
Genau.
Ne? Ohne die sind wir auch aufgeschmissen.
Und je nachdem, was gerade im Vordergrund steht, das passiert dann. Ne? Also unsere zeitlichen Ressourcen sind ja auch endlich. Ne? Also man kann in den Therapieplan was reinschreiben, hinter der Spiegelscheibe was zur Therapeutin sagen.
Zur Co-Therapeutin.
Zur Co-Therapeutin sagen. Man kann abwarten, was für eine Frage kommt oder eben sagen, ja, ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, sind Sie daran interessiert? Ne? Also meine Gedanken irgendwie jetzt hier zu hören oder so. Ne? Genau, also das ist so der Punkt, dass es, und in der Zeit, also das ist dann praktisch nach der Therapie ungefähr eine Viertelstunde, es sei denn, man hat mal Glück und danach ist nichts, ne?
Ja.
Oder eben in der Supervisionsgruppe, wo dann mehrere Leute zusammensitzen und reflektieren, im Idealfall.
Ja, da haben immer wir, total gut, Schwarmintelligenz zu nutzen.
Genau, da haben wir auch die Möglichkeit und es muss auch nicht wirklich immer alles gemacht werden. Es ist sind immer die Punkte, die gerade irgendwie wichtig erscheinen. Mal ist es einfach die Frage, wie geht's jetzt weiter? Ne? Dann ist es die Frage vielleicht...
ich fühle mich da in der Situation nicht so wohl, wenn das Kind die ganze Zeit rumrennt.
Genau, oder ich bin jetzt total fertig nach der Therapie. Das Kind hat gemacht, was es wollte oder so ähnlich. Und dann wendet man sich dem zu. Ne? Und so geht es dann eben Stückchen für Stückchen. Und manche Dinge, die laufen vielleicht auch dann selbst, komplett selbstgesteuert. Ne? Wie gesagt, Ermöglichungsdidaktik dann zu Hause. Und dann kommen einem die Gedanken schon mal selber. Und man ist dann an irgendeiner Stelle dann vielleicht an einem ganz anderen Punkt in der Supervision sozusagen, dass man noch ganz andere Fragen stellt oder die viel
präziser
oder detailreicher sind oder so
detaillierter,
genau.
Und ich glaube, also da glaube ich, ist es trotzdem auch gut, dass wir mit unserem Kompetenzmodell eine Struktur vorgeben und sagen, nicht einfach nur denk mal nach, nach der Therapiestunde. Könnte man ja auch machen, ne? Denk doch einfach mal nach. Aber wir haben halt bestimmte Punkte schon mal rausgearbeitet, die unterschiedlichen Kompetenzen, zu denen man gezielt schon mal nachdenken kann. Und ich finde auch gerade in der Ausbildung ist total wichtig, erstmal über die unterschiedlichen Bereiche nachzudenken, um auch erstmal drauf zu kommen. Und ne, wie du gesagt hast, zeitversetzt, vielleicht dann wirklich zu Hause, das auch zu verschriftlichen im Reflexionsprotokoll, wirklich mal aufzuschreiben, was habe ich da gemacht, wie habe ich mich von der Metaebene aus beobachtet, wie habe ich mich selbst gefühlt, wie authentisch habe ich mich gefühlt, hatte ich Selbstvertrauen. wie genau habe ich eigentlich die Interaktion gestaltet und war das zielführend? Das macht man ja vielleicht nachher nicht mehr jeden Tag und ständig, aber diese Strukturen, diese unterschiedlichen Aspekte, die für ein Gelingen der Therapie grundlegend sind, ne? Darüber jeweils nachzudenken, glaube ich, ist am Anfang gut,
genau, wenn es vorstrukturiert ist. Ich denke mal, es ist die Frage, dass immer des Maßes, des richtigen Maßes, ne? Also wenn man beispielsweise, also ich bin ja jetzt nicht so ein Tooligan, habe ich den Begriff schon mal genannt, Tooligan? Nee, also die Leute, die, also es gibt ja systemische Beratungen, also ich meine, man ist immer irgendwie systemisch unterwegs, ne? Also wenn man ein bisschen was davon weiß auch. Da gibt es ja Tools, ne, sogenannte Werkzeuge, die man einsetzen kann, oder man kann die auch nicht einsetzen, sondern einfach irgendwie die sogenannten systemischen Prämissen und Haltungen verinnerlicht haben und gar nicht mal groß irgendwas Systemisches machen, ne, eine Methode anwenden.
Einfach und die systemisch sein.
Genau, systemisch. Und die Tooligans sind die, die immer für alles eine Methode brauchen. Ne? Also das, ne, und im Grunde genommen, wenn du das alles irgendwie komplett weglässt, irgendwie, kannst du immer noch irgendwie gut arbeiten. Und ähnlich finde ich das Kompetenzmodell. Ne? Wenn man, also am Anfang ist vielleicht wirklich wichtig, ne, sich bewusst zu machen, es gibt unterschiedliche Kompetenzen, die ich differenzieren kann voneinander. Ne? Und aber in dem nächsten Schritt gibt es auch die Möglichkeit, sich dann da wieder davon zu lösen, wenn man sagt, ja, das ist mir jetzt hier viel zu viel, ich konzentriere mich jetzt mal darauf, oder irgendwann sage ich vielleicht, hey Mann, kann ich ja auch als Supervisor, ich bin jetzt gerade einfach zufrieden mit dem, was ich gemacht habe, dann kann man sagen, jo, schön, ne? Und dann lässt man es halt einfach auch mal wirklich so
unbedingt
stehen. Ne?
Unbedingt.
Ich denke mal, das, was du gerade skizziert hast, über welche Aspekte man alles nachdenken kann, ne? Das kann man, ne? Aber ich denke mal im richtigen Maße. Wenn man zum Beispiel in einer Situation ist, wo ich sage, ich möchte mich jetzt mal ganz, ganz differenziert reflektieren, haben ja Leute auch richtig ihren Spaß dran, ne? Ist das sicher gut, aber wenn man immer in dieser Überdifferenziertheit drin bleibt, ne, finde ich das irgendwie too much, dann kann man das Ganze auch reduzieren auf etwas, was man im Hinterkopf auch verinnerlicht hat, teilweise. Ne? Also, so würde ich sehen.
Ich glaube, so eine, also ich glaube, dass man wie bei so vielen Sachen, mit denen man sich am Anfang beschäftigt, geht es ja oft immer erstmal in ein Extrem rein. Ne? Ich komme aus einer Ecke und habe vorher noch wenig Erfahrung, über mich in so einer logopädischen Therapiesituation nachzudenken. Und dass das dann in sowas ausschlägt wie, das artet aus und ich kann zu jeder einzelnen Kompetenz zwei Seiten schreiben und bin dann aber total platt, weil das natürlich wahnsinnig anstrengend ist, ist auch klar. Und dass da und dieses das richtige Maß finden, ist, glaube ich, was dann passiert. Ne? Weil zwischen ich denke gar nicht nach und ich verschwinde da im Reflektieren und im besten, also im schlimmsten Fall ja dann auch im Selbstzerfleischen, weil das finde ich am schlimmsten, wenn beim Reflektieren immer nur das Negative herausgestellt wird. Ne? Das ist ja auch so eine Unart, wo es nicht bei gehen soll.
Oder es gibt ja auch Leute, die dann immer Kritik erwarten. Wo es nichts zu kritisieren gibt, kritisiere ich auch nicht, muss ja nicht sein.
Auf keinen Fall.
Also ist auch viel zu, ist ja einfach anstrengend, ne? Also bringt ja niemandem was.
Ja, und der Blick auf das, ne, wie du es vorhin auch von dem Palin-Konzept erklärt hast, der Blick auf das, was läuft, ist doch viel gewinnbringender.
Genau, und viel positiver insgesamt, ne? Oder aber klar, das ist irgendwie so auch so eine deutsche Denkweise, glaube ich, manchmal ein bisschen sich immer auf das zu konzentrieren. Oder gerade also die Schwaben und die Bayern.
Ja, dass man so das Negative sieht.
Genau, oder nett glubt, nett geschimpft ist glubt genug. Nett geschimpft ist glubt. Naja, solche Sachen halt. Ne? Oder was auch interessant ist, fällt mir gerade so rein assoziativ ein. Wir haben das Kompetenzmodell, das dient erstmal dazu, so ein bisschen Ordnung. Etwas, also anhand dieses Kompetenzmodells kann man sich irgendwie ordnen. Ne? Ob das Ganze jetzt irgendwie alles verbal auch ausgedrückt werden muss oder nicht, ist eine zweite Frage. Aber immerhin, man schafft irgendwie für sich so ein Ordnungsprinzip.
Ja.
Und ich kenne das auch so vom Tai Chi, da hat meine Lehrerin früher immer gesagt, naja, Also wir machen jetzt eine Form, also wir machen die Tai-Chi-Form und die kann man dann so und so und so und so führt man sie aus. Und irgendwann, der Meister, der braucht die Form nicht mehr, ne? Also um die Prinzipien umzusetzen.
Ja, genau.
Ja, also das, und das finde ich halt auch einen ganz wichtigen Aspekt, dass man da nicht ewig drin stecken bleibt und in so einem mechanistischen irgendwie Kompetenzmodell irgendwie rumnudeln irgendwie draus wird, sondern dass man wirklich irgendwann sagt, das kann man jetzt einfach, ich kann es weglassen, ich kann mich irgendwie reflektieren, finde die Punkte, die irgendwie eine Relevanz haben und die Therapie war insgesamt gut, denn ist auch gut. Ne?
Ja, das darf keinen Selbstzweck haben und da muss es nicht darum gehen, irgendwas erledigen zu müssen, wenn man keinen Effekt davon spürt oder wenn es einen nicht weiterbringt.
Ich mache mal noch ein bisschen Cue. So vielleicht als letzten Punkt, ne? Wie siehst du so die Aufgaben unserer Supervision? Also, also ich denke mal, gut, wir haben jetzt auch ziemlich viele Erfahrungen. Es gibt bestimmt relativ viel, was wir schon über die Schulter gekickt haben, ne? Weil wir wissen irgendwie oder wir wissen, worauf es ankommt. Ne? Und das ist dann halt eher unspektakulärer, als jetzt wirklich irgendwie jeden Puppel zu bearbeiten oder sowas. Mhm. Ne? Ja, genau, vielleicht deine Gedanken nochmal dazu.
Auf die Frage, was ist so die Aufgabe in der Supervision?
Ja.
Ja. Mir fällt da so ganz oft der Gedanke, ich begleite. Ne? Also ich gehe nebenher, guck mal mit so drauf guck mit, gib mal einen Vorschlag, bin da an der Seite, mal ein bisschen stützend dahinter, mal ein bisschen schützend davor, aber auf jeden Fall immer an der Seite als Begleitung, die man ansprechen kann. Ich glaube, das ist so, ne, wie du es auch gesagt hast, da geht es nicht darum, ich weiß das alles, tue ich nämlich gar nicht. Und vor allen Dingen weiß ich nicht, was dieser Person in der Supervision hilft.
Genau.
Ne, selbst wenn ich das anders machen würde und denke, oh, ich hätte jetzt schon längst, heißt das nicht, dass das für die passt.
Ja, also der Lernbegleiter sozusagen, ne? Und was wiederum ganz gut zur Ermöglichungsdidaktik passt, ne? Also so,
wir ermöglichen durch
Begleitung. Also sagen wir mal, dass jemand anders was eintrichtern geht, der sowieso nicht, der Nürnberger Trichter oder sowas, es müsste eigentlich klar sein. Die Vorstellung existiert allerdings vielfach immer noch.
Da auch der kann ich Wunsch mich erinnern. Existiert.
Ja, aber es ist halt, es gibt sowas nicht, ne?
Nee.
Das muss irgendwie auch mal in die Köpfe reinkommen. Ne? Mhm. Also, weil wie soll das gehen? Ich kann niemanden anders von innen heraus bewegen. Das ist ja auch der grundsystemische Gedanke, ne? Hier in der Supervision, dass man nicht irgendwie mit dem Finger durch die Nase ins Gehirn kommt und da was dann irgendwie dreht, sondern die Veränderung, die muss immer aus der Person selbst kommen. Ne? Diese neuen Verknüpfungen kommen immer aus der Person selbst. Und von daher ist es eben super wichtig, klarzumachen, worum geht es der. Dass die Aufgabe des Supervisanten ist dann praktisch ganz klar zu machen, was brauche ich gerade, weil wir wissen es nicht.
Mit dem Gedankenlesen klappt immer noch nicht so
und
gut.
Auch irgendwie so, so mal mit irgendwas so rumstreuen, was man jetzt, wo man denkt, es könnte vielleicht was sein. Also ich bin ganz klar, wenn ich merke, irgendwie Therapiekind ist überhaupt nicht im Griff, ne, dann würde ich unter Umständen mal auf Wunsch, ne, wirklich ganz klare Prinzipien nennen und erklären, auch modellieren, vormachen, vielleicht mal im Rollenspiel machen oder das Konzept wurde nicht richtig umgesetzt, da fehlt was, ganz klare Ansage, ist ganz logisch, ne, also weil da führt kein Weg dran vorbei, ne, aber wenn jetzt zum Beispiel ein Supervisant, das ging mit dem Kind gar nicht, und dann sage ich, was brauchen Sie dafür, oder brauchen Sie was, oder so, nee, ich überleg's mir bis zum nächsten Mal selber, probier's nochmal. Könnte ja auch der Weg sein.
Ja,
ne?
Oder, total gute Idee.
Genau, und dann, wenn da einfach festgestellt wird, irgendwie was die Supervisorin so sagt, trifft irgendwie meine Bedürfnisse gar nicht so richtig, gibt es nur eine Möglichkeit, und zwar die Bedürfnisse äußern. Also im Sinne von, ich glaube, ich bräuchte von Ihnen mal eine Rückmeldung zum Thema X. Und dann vielleicht etwas genauer ausdifferenzieren, was man gerne wissen möchte. Das ist nämlich hier unsere Take 5. Das war ja auch der Punkt, beantwortbare Fragen formulieren. Ne? Das Fragen stellen, ne, ist nämlich, also wenn man einfach sagt, geben Sie mir mal ein Feedback zur personalen Kompetenz, dann würde ich erst mal fragen, was genau wollen Sie denn wissen? Ne? Also das ist ja, also
Je geschickter und genauer die Frage formuliert ist, desto passender kann dann ja auch nur eine Rückmeldung sein.
Genau, oder wo sehen Sie denn das Problem? Ne? Also was ist für Sie soziale Kompetenz? Wo soll ich genau hingucken oder wo glauben? Ne? Also das heißt, da kann man eigentlich auch nur dann nachfragen. Ja, ne? Also differenzieren von Anliegen ist irgendwie super wichtig, ne? Weil wir schütten kein Wissen mit dem Füllhorn aus und in der Hoffnung, dass irgendwo ein Samenkorn aufgeht.
Wir ja von Anfang an auch sagen, Zielorientierung ist total wichtig in der logopädischen Therapie und so ist es auch in der Supervision, in der eigenen Entwicklung zur Logopädin. Mhm. Da muss ich auch eine Idee haben, worum geht es mir jetzt gerade. Genau.
Also zusammenfassend gesagt, wir sind Lernbegleiter. Vor der Prämisse der Ermöglichungsdidaktik und stellen gerne unser Nichtwissen zur Verfügung und sind gespannt, was irgendwie auf der anderen Seite an Nichtwissen vorhanden ist, was man dann gemeinsam bearbeiten kann. In diesem Sinne würde ich sagen, wir gehen langsam mal in Richtung Ende des Podcasts. Möchtest du noch ein paar Sätze, nette Worte zu unseren Zuhörern sagen?
Zu unseren Zuhörern. Ich merke, dass ich mich wieder total drauf freue.
Mehr Podcasts zu machen.
Na, erstens das sowieso. aber auch, wenn es jetzt mit den Erstsemestlern wirklich in der Fachpraxis losgeht und man dann erlebt, wer ist das da jetzt eigentlich und da gemeinsam dran zu arbeiten, finde ich es auch echt total toll. Also es ist was uns, glaube ich, allen viel, viel Spaß macht.
Genau,
oder?
Es ist immer wieder total überraschend. Ne?
Ja.
Obwohl man eigentlich jetzt, also ich bin im 16. Jahr, du bist, glaube ich, im wievielten Jahr in der Schule? 22. Jahr, ne, also hat schon viele Leute gesehen, aber es ist immer wieder was Neues und zwar warum? Weil wir eben nichts mechanistisch abspulen, sondern weil wir immer unterschiedliche Leute dabei begleiten, ihren Einstieg in die logopädische Therapie zu finden und damit schließe ich dann.
Wir
verabschieden uns mit unserem Hauptthema des Jingles. Reingelegt. Es geht doch noch weiter.
Zeitlich versetzt, die Reflexion.
Genau. Und zwar, das muss ja natürlich jetzt sein, es geht ja um Kompetenz. Also, wie haben wir den Podcast dann gemacht? Reflektier dich bitte mal anhand des Kompetenzmodells.
Also, wie fand ich denn unsere fachliche Kompetenz?
Bitte nur deine.
Du machst das selber, ne? Genau. Ja, also, ich fand, dass ich nicht so viele Fachbegriffe benutzt hätte, wie ich hätte benutzen können oder
wäre
sollen.
Wäre sinnvoll gewesen,
weiß ich nicht genau. Machst das schon gleich sehr gut als Supervisorin. Genau, aber ich habe nicht so viele benutzt. Ne? Wie fandst du dich fachlich?
Ich mich fachlich? Also wie immer überragend natürlich.
Perfekt.
Nee, also ich fand, oder sagen wir mal, was ich immer ganz gut finde, ist schon so verschiedene Perspektiven auch mit reinzunehmen, fachlicher Natur. Ja. Ne? Also nicht nur jetzt das Kompetenzmodell, sondern auch zu sagen, ne, das ist ja irgendwie dieses große Paradigma, was ja immer mehr im Kommen ist und auch immer mehr so dieses Ursache-Wirkungsprinzip ablöst der systemischen Beratung. Und da gibt es so viele gute Begriffe, die so plakativ sind und nochmal klar machen, was ist denn eigentlich unmöglich? Ne? Unmöglich ist es, wirklich jemandem was beizubringen oder so ähnlich. Ne?
Ja.
Das fand ich jetzt schon ganz gut, sowas damit zu verknüpfen, so auf der fachlichen Ebene. Ja, Caroline, deine Umsetzung?
Ja, ich fand, wir hatten eine ganz gute Struktur. Manchmal bin ich von der Struktur her, glaube ich, abgewichen. Wir hatten unterschiedliche Ideen, in welche Richtung das vielleicht gehen könnte.
Aber so ist das ja,
wenn man miteinander redet. Jetzt
noch nicht Umsetzung. Genau, also was zur Umsetzung auch gehört, ist die technische Bedienung der Geräte.
Ja, da,
also,
dann darfst du was sagen.
Na genau, da, also du musst, wenn Caroline durch die Nase bläst, so... Ich kann das gar nicht so. Das ist dir diesmal schon relativ gut gelungen, nicht so viel aufs Mikrofon zu pusten, nicht so viel so zu machen.
Ach komm.
Gut.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Wie fandst du dich denn sozial kommunikativ, Anja?
Ja, ich würde sagen, im Verhältnis zu anderen Podcasts waren die Gesprächsanteile ausgeglichener. Ich hatte ja schon wir haben ja den einen Podcast gemacht über Redefluss und da war ich ja dann so unzufrieden, weil ich dich irgendwann nicht mehr habe zu Wort kommen lassen. Also ich denke mal, es hat schon...
Es lag vielleicht auch an der Fachkompetenz.
Da hatte ich zu viel Fachkompetenz. Das kann auch sein. Nee, zu viel Fachkompetenz.
Geht nicht.
Ja, also von daher fand ich es eigentlich ganz, ganz gut, oder?
Ich finde unsere Interaktion auch gut. Ich bemühe mich, dass nicht sofort, wenn mir was einfällt, losrede, sondern hoffe, es irgendwann passt. Manchmal gelingt es mir, manchmal falle ich dann doch irgendwie jemandem ins Wort.
Oh ja, seltener, ne?
Ja, genau. Aber sonst finde ich unsere Interaktion also ganz gelungen.
Was ich auch gut finde, ist, dass tatsächlich irgendwie wir uns die Bälle so zuspielen können. Und also selbst wenn du mit irgendeiner, ich merke dann irgendwo, oh, jetzt muss ich die Kurve kriegen, wenn ich hier noch was einbringen möchte selber, ne? Also was mir jetzt wichtig war, dann, aber das ist eigentlich auch immer möglich, da nahtlos anzuknüpfen, ohne dass es an Kohärenz verliert.
Weil wir, das sieht natürlich jetzt keiner, aber wir sitzen uns gegenüber und ich glaube, dadurch, dass wir Blickkontakt aufnehmen, klappt das schon auch ziemlich gut, dass man mitkriegt, was los ist.
Turn-taking und aufeinander beziehen. Ne? Und personale Kompetenz, da kann ich zu mir sagen, also ich bin immer erstaunt, ne? Wir sprechen dir einfach einmal ein, haben uns kurz drüber Gedanken gemacht und ich fühle mich im Grunde genommen immer ziemlich entspannt, während ich das mache. Und die Ideen, die fließen einfach so, also ich fühle mich recht, recht sicher damit. Ne? Und
das ist ja auch keine ungewohnte Situation, dass wir zwei uns unterhalten.
Genau. Und genau von daher so die... Also was gehört alles zur personalen Kompetenz? Ich denke mal, authentisch ist es, ne? Weil wir jetzt hier oder ich nicht hierher gehe und dann irgendwie meine, mich etwas gehobener ausdrücken zu müssen heute, nein, sondern ich spreche halt so, wie ich denke und ich denke mal, man kann mir dennoch folgen, ne? Oder gerade deswegen vielleicht. Ne? Oder?
Ich glaube auch, dass das, was wir uns sagen, ist das, wie wir es denken. Ne? Das ist schon auch ja, das, wofür wir stehen.
Genau. Genau, und das war jetzt hier Reflektieren unseres Podcasts nach dem Kompetenzmodell der Berufsfachschule für Logopädie. Oh, eins haben wir noch vergessen, die Reflexionskompetenz.
Ich finde, wir reflektieren toll.
Ja, genau, das war's. So kann's. Schönes Beispiel. Wir haben hier tolles Modell. Also nochmal einen ganz kurzen Cue und dann ist wirklich Schluss.